Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
Diagnosebedarf. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kommt nicht recht voran. Therapieansatz. Warum Gesundheitskarte, E-Rezept und Patientenakte einen neuen Vitaminschub benötigen. Hauskommandant. Smart Home-Geräte aller Hersteller sollen auf das neue Protokoll Meta hören. Und das digitale Logbuch. König.
Sowas würde ich mir auch wünschen. Also eine wirklich coole digitale Patientenakte, wo alles Mögliche drin ist, wo alle meine Rezepte und Arztbesuche drin dokumentiert ist, wo ich auch entscheiden kann, welche Daten gebe ich wohin.
Das war der Wunsch von Dr. Hanne Horvath von Hello Better, einem Anbieter digitaler Medizinprodukte. Unterschiedliche Firmen weltweit stehen ja bereit, um Lösungen für die Digitalisierung des Gesundheitswesens anzubieten. Doch während in anderen Ländern vieles einfach ausprobiert und eingeführt wird, oftmals auch unter fragwürdigen Umständen, zum Beispiel in Bezug auf den Patientendatenschutz, da wird in Deutschland alles generalstabsmäßig geplant und abgestimmt und am Ende doch irgendwie torpediert. Letztes Beispiel aus dieser Reihe, das E-Rezept in Schleswig-Holstein. Da stellt sich doch die Frage, wie weit wir denn von den Wunschzetteln für ein digitales Gesundheitswesen entfernt sind, Peter Welchering.
Ach, davon sind wir schon noch ziemlich weit entfernt. Denn weder die digitale Patientenakte ist für den flächendeckenden Einsatz bereit, noch das elektronische Rezept. Erhebliche Sicherheitsprobleme und Datenschutzprobleme sind nämlich immer noch nicht gelöst. Also der Wunsch von Frau Horvath, der sagt schon viel über den Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen aus. Da hängen wir völlig hinterher. Das hat politische, das hat aber auch organisatorische Gründe. So werden demnächst Millionen Euro in die Erneuerung der Konnektoren, also dieser Router, in den Arztpraxen und Krankenhäuser gesteckt. Immerhin ist der in technischer Hinsicht unnötige Vollaustausch aller Geräte von der Gematik zurückgenommen worden. Die Gematik, die ist hierfür ja als nationale Agentur für Digitalisierung im Gesundheitswesen zuständig. Aber auch die jetzt anstehende Erneuerung der Geräte und damit eine Ausgabe in dreistelliger Millionenhöhe, immerhin, die ist vor allen Dingen deshalb nötig, weil die Gematik bei der Entwicklung von Softwarelösungen für den Anschluss der Patientenverwaltungssysteme an die Telekommunikationsinfrastruktur im Gesundheitswesen um Jahre hinterherhinkt. Die Routing-Software, eigentlich ein Standardprodukt, die wird auch im nächsten und vermutlich auch im übernächsten Jahr noch immer nicht fertig sein. Und in der Corona-Krise, da konnten wir die Defizite in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen ja überdeutlich sehen. Wir sind hier einfach um Jahrzehnte zurück. Das Faxgerät muss das Gesundheitswesen wohl retten.
Ja, dabei steuert das Gesundheitswesen ohne schnelle und überlegte Digitalisierung auf eine ziemliche Krise zu. Immer mehr Arztpraxen werden geschlossen, weil Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen. Nachfolger fehlen. Digitale Lösungen dafür müssen her. Ebenso, um die explodierenden Kosten wieder in den Griff zu bekommen. In den vergangenen Tagen wurden Lösungsansätze dafür auf gleich mehreren Konferenzen diskutiert. Fassen wir zusammen.
Apps auf Rezept ist, glaube ich, also ein riesiger Trend, der nochmal eine große Veränderung gebracht hat. Und ansonsten haben wir natürlich einen stark steigenden Markt allgemein für digitale Gesundheitsanwendungen. Und diese Apps haben sich auch entwickelt, so ein Stück weit, würde ich sagen, hin zu immer stärkeren Therapeutika, dass die mir in meiner Therapie auch helfen. Das ist, glaube ich, auch ein riesiger Trend. Telemedizin ist ein weiterer Trend.
Dieses Urteil fällt Daniel Fürstenau von der Universität Kopenhagen, Co-Sprecher der Fachgruppe Digital Health der Gesellschaft für Informatik. Gesundheits-Apps und Telemedizin. Auf beiden Feldern kommen wir hierzulande nicht so richtig vom Fleck. Dabei sollte das Digitale Versorgungsgesetz seit Ende 2021 in Kraft doch einen richtigen Schub bringen.
Die Frage ist, ist die Ausgestaltung dieses Gesetzes, ist die richtig? Setzt die richtigen Anreize vielleicht auch? Schafft die es wirklich auch, Innovationen ins System zu bringen, die wir brauchen, die uns als Gesellschaft auch gesünder machen würden und die wir gern fördern wollen? Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Zwiegespalten sind tatsächlich viele Digitalisierungsexpertinnen und Experten. Eigentlich sollten Patientendaten mit dem Digitale Versorgungsgesetz sicherer gemacht werden. Dafür schreibt das Gesetz zwar Qualitätskriterien vor, prüft aber nicht den Versorgungseffekt. Und auch in Sachen Sicherheit und Datenschutz gibt es Nachbesserungsbedarf. Zum Beispiel bei der Weitergabe von Abrechnungsdaten aus Arztpraxen und Kliniken an Forschungseinrichtungen. Die Krankenkassen müssen personenbezogene Abrechnungsdaten an ihren Spitzenverband weiterleiten. Die Patientinnen und Patienten können dem aber nicht widersprechen. Gespeichert werden die Daten dann in einem Forschungsdatenzentrum. Unverschlüsselt und trotz massiver Kritik der Datenschützerinnen und Schützer nur pseudonymisiert und nicht anonymisiert. Beklagt wird vor allen Dingen, dass in einem so vernetzten System wie im Gesundheitsbereich die einzelnen digitalen Komponenten nicht ausreichend aufeinander abgestimmt sind. Daniel Fürstenau.
In der konkreten Ausgestaltung des DVG gibt es sehr viele Punkte, wo man ansetzen könnte und wo man die Regulatorik vielleicht auch weiterentwickeln könnte, damit wir dahin kommen, dass wir zukünftig ein stärker vernetztes und besser aufeinander abgestimmtes Versorgungssystem erreichen können.
Deshalb diskutieren Fachleute bereits über ein Digitale Versorgungsgesetz 2, mit dem die Unzulänglichkeiten des ersten Gesetzes ausgebügelt werden sollen. Digitale Gesundheitsanwendungen, das E-Rezept, die digitale Patientenakte und telemedizinische Anwendungen müssten im Verbund entwickelt und als ganzheitliches Angebot für Patienten bereitstehen, meint Unternehmensvertreterin Hanne Horvath.
Ich glaube, es ist extrem wichtig, von diesem Entweder-Oder wegzukommen. Wir brauchen von beidem mehr. Wir brauchen dringend mehr Kassensitze, mehr Psychotherapieplätze und wir brauchen eine stärkere Versorgung von digitalen Gesundheitsanwendungen.
Telemedizin und Gesundheits-Apps auf der einen Seite, bessere persönliche Betreuung für die Patientinnen und Patienten durch Fachärztinnen und Ärzte auf der anderen Seite. Beide Anforderungen sollen durch die digitale Patientenakte und effizientere Patientenverwaltungssysteme, die das medizinische Personal entlasten, möglich werden. Die Forderungen der Medizinerinnen und Mediziner danach werden lauter und dringlicher.
Vor allen Dingen die digitale Patientenakte und Patientenverwaltungssysteme als Klammer zwischen digital vermittelter Medizin und persönlicher ärztlicher Betreuung sind im Augenblick ja noch vom Einsatz in der Fläche weit entfernt. Was muss sich da also ändern, Peter?
Wir brauchen in erster Linie ein ganzheitliches Konzept. Darauf hat Professor Daniel Fürstenau bei der Veranstaltung der Gesellschaft für Informatik zu eHealth ja auch nochmal sehr deutlich hingewiesen. Bisher wurden Gesundheitsanwendungen viel zu oft so als Standalone-Anwendungen gedacht. Die Gesundheits-App steht für sich, die elektronische Patientenakte steht für sich, das Beratungsgespräch per Telemedizin steht für sich und das Patientenverwaltungssystem, das steht dann auch für sich. Zumindest die Integration von Patientenverwaltungssystemen und digitaler Patientenakte, die muss jetzt sehr schnell erfolgen. Und da reicht es eben nicht aus, eine Schnittstelle zu programmieren, über die dann eben die Patientenakte ja gewissermaßen angeflanscht werden kann.
Aber wenn die Schnittstellen nicht ausreichen, dann müssen doch ganz neue Produkte entwickelt werden und das dauert doch wohl.
Es gibt zahlreiche Standardprodukte, die mit eingesetzt werden können. Das fängt beim Software-Routing an, das geht über ein Datenbanksystem mit integrierter Patientenakte weiter und das hört bei der Gesundheits-App mit Anbindung an telemedizinische Betreuung noch lange nicht auf. Nur dürfen alle diese Anwendungen eben weder nur per Schnittstelle miteinander verbunden sein, noch müssen sie komplett neu entwickelt werden. Integration ist da eben das Zauberwort. Aber genau diese Integration, diese Zusammenarbeit mit anderen Softwareanbietern hat die Gematik in der Vergangenheit immer so ein bisschen gescheut. Die haben lieber selbst teuer und lange entwickelt und herausgekommen ist dann etwa eine Patientenakte, bei der Patient nicht mal Herr seiner Daten sein konnte. Also hier ist einfach ein ganz neuer Entwicklungsansatz vonnöten.
Wird denn dieser neue Entwicklungsansatz in der Gesundheitspolitik schon gesehen?
Nein, leider überhaupt nicht. Der Druck kommt aber von den Ärzten. Die machen sehr deutlich, dass das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps ist. Soll der Kollaps vermieden werden, müssen sehr schnell integrierte Anwendungen her. Also Telemedizin oder Gesundheits-App verbunden mit persönlicher ärztlicher Betreuung vor Ort. Patientenakte eingebettet in die Patientendatenbank. Und dabei müssen Datensicherheit und Datenschutz eben ausreichend berücksichtigt werden.
Und wie soll das denn ganz praktisch umgesetzt werden?
Eine Forderung lautet etwa, die Gematik nicht mehr allein federführend tätig werden zu lassen. Diese Forderung ist umstritten. Und diese Forderung wird von einigen Funktionären und Gesundheitspolitikern abgelehnt. weil die Gematik doch nun mal da sei und sich die Prozesse doch alle insgesamt so schön entwickelt hätten. Die Kritiker aus der Ärzteschaft, die weisen darauf hin, dass die Gematik massive Entwicklungsrückstände hat, siehe Software-Routing, teilweise von sehr falschen Entwicklungsvoraussetzungen ausgegangen ist, siehe elektronische Gesundheitskarte, Entwicklung nicht zu Ende gedacht hat, siehe E-Rezept, oder aber bei Datenschutz und Datensicherheit ziemlich gepatzt hat, siehe Patientenakte. Wenn wir uns Projekte von der Patientenakte über das E-Rezept bis zu den Konnektoren anschauen, so argumentieren die Kritiker, dann sehen wir nicht, dass Telemedizin, integrierte Patientenverwaltungssysteme und die Integration von Gesundheitsanwendungen und konventioneller Therapie mit dieser Agentur als Entwicklungsträger schnell genug umgesetzt werden können. Und da muss das Bundesgesundheitsministerium jetzt eben handeln.
Wie geht es weiter mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens? Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dienstag dieser Woche ging die IFA, die Messe für Haushalts- und Unterhaltungselektronik in Berlin, zu Ende. Und wenn man ein Buzzword nennen sollte, mit dem das interessierte Publikum in die Messehallen gelockt wurde, dann war es diesmal sicherlich Smart Home. Die Marktzahlen geben der Euphorie ein bisschen recht. Knapp 6 Milliarden Euro Umsatz erwartet die Branche laut Statista für dieses Jahr und schon 4 Jahre später sollen es über 9 Milliarden werden. Einen ersten Schub für die Akzeptanz der smarten Geräte brachte ihre Kopplung mit Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant oder Siri. Den nächsten Schub soll Meta bringen. Eine Art Esperanto für alle Smart-Home-Geräte, damit alles mit allem vernetzt werden kann. Und im Zentrum dieses Netzes, da machen sich die großen Internetkonzerne bereit, die den Markt offensichtlich steuern wollen. Was Meta ist und was von Meta auf der IFA zu sehen war, darüber habe ich mit dem Smart-Home-Experten vom VDE-Prüfinstitut in Offenbach, Alexander Matthäus, gesprochen.
Ja, Meta ist eben dieser neue Standard, um mehrere Geräte miteinander verbinden zu können, über Firmengrenzen hinaus, dass man wirklich verschiedene Sensoren und Aktoren von verschiedenen Firmen miteinander verbinden kann. Das wurde entwickelt von großen Internetfirmen, also Google war immer mit da vorne dabei, Amazon, Apple, Comcast, die Zigbee Alliance. Und da kamen jetzt immer mehr Firmen hinzu, die auch mitmachen möchten. Und die möchten jetzt eben diesen Standard eben etablieren, um die Möglichkeit zu geben, eben für die Kunden auch eine Auswahlmöglichkeit zu geben, dass sie aus verschiedenen Sensoren und Aktoren wählen können und ihr Smart Home so zusammenstellen können, wie sie möchten.
Meta sollte ja eigentlich schon längst im Markt sein. Wie ist der gegenwärtige Stand? Was konnte man auch auf der IFA sehen?
Ja, genau. Es war eigentlich schon erwartet, dass er im Frühling veröffentlicht wird. Da gab es Verzögerungen. Jetzt sagt man Herbst 2022, also auch kein genaues Datum, sagt man jetzt. Aber man erwartet, dass wirklich jetzt bald dieser Standard veröffentlicht wird.
Auf der IFA wurden ja schon vereinzelt Geräte oder Produktreihen gezeigt, die dann Meta tatsächlich in sich haben sollen, oder?
Ja, es gibt einige Early Adopters, wie sie genannt werden, also diese sehr früh schon versuchen, eben diesen Standard zu etablieren. Die sind dann schon im Entwicklungsstadium mit dabei. Und die möchten gerne eben ihre Geräte darauf ausrichten. Und da gibt es einige Firmen, die wirklich sich komplett darauf dann beziehen und möchten dann wirklich alles umstellen, dass später dann dieser Standard unterstützt wird. Da gibt es zum Beispiel auch Firmen, die also ihre eigenen Kommunikationsgateways, also die Verbindung vom Haus zur Cloud machen, gar nicht mehr selber entwickeln, sondern das werden dann Geräte sein, wie zum Beispiel Google Home Connect. Und die haben also keine eigenen Gateways mehr und stellen sozusagen nur noch Geräte, Sensoren, Aktoren her, die sich über Meta dann mit so einem Google Home Assistant dann verbinden.
Wenn die Smart Home Zentralen dann in die Cloud wandern, bedeutet das nicht, dass dann auch zunehmend Daten eben halt ausgelagert werden, zum Beispiel an die großen Internetkonzerne, so wie es ja auch der Fall ist, wenn ich mein Smart Home System auch in Verbindung mit Sprachassistenten benutze?
Ja, das ist der Fall. Also das wird mit Meta wahrscheinlich sogar noch mehr werden, dass eben, weil diese Internetkonzerne die Infrastruktur auch stellen, dass die natürlich Möglichkeiten haben, diese Daten anzusehen oder abzulesen. Also das ist ein großes Bedenken der Consumer, die wir auch auf der IFA-Messe nochmal gehört haben, dass eben Smart-Home-Systeme eben auch möglich sind, dass man dort Daten sammelt. Dem muss man sich im Klaren sein. Das passiert aber mit den jetzigen Sprachassistenten auch schon. Aber es könnte natürlich sein, dass dadurch eben noch mehr Daten gesammelt werden können.
Kann das auch dazu führen, dass sich deutsche oder europäische Hersteller von Smart-Home-Systemen deshalb etwas schwerer tun, bei Meta mitzumachen?
Ja, weil eben die Datenhoheit nicht bei den deutschen Herstellern liegt, sondern wirklich dann bei den großen Internetkonzernen. Da gehen die Daten eben hin und da muss man sich im Klaren sein, dass das der Nachteil davon ist.
Da kann man sich natürlich auch fragen, ob Meta denn Mechanismen oder Vorsehungen getroffen hat, dass man das sozusagen als Konsument oder als Benutzer von Smart Home Systemen auch explizit untersagen kann.
Ja, das wurde auch so gesagt, das sollte datenschutzkonform sein, also nach der Datenschutzgrundverordnung. Es wird sich dann später zeigen, ob dementsprechend auch so ist.
Nun sind ja die Funktionalitäten von Smart-Home-Systemen sehr detailliert oftmals. Kann man zusammenfassen, was Meta eigentlich alles kann?
Das kann man noch nicht so ganz genau, das wird man nachher sehen. Ziel ist es jedenfalls, dass sich wirklich die verschiedensten Systeme miteinander verbinden können. Das heißt, da wurde gemeinsame Sprache entwickelt. Ja, eine eigene Informationsaustausch wurde dort etabliert. Einerseits eben für diese Interoperabilität, für die sogenannte, dass sich die gegenseitig untereinander verstehen können. Auf der anderen Seite wurde dort aber auch ein gewisser Standard für die Security, also für die Sicherheit wurde dort geschaffen. Und das arbeitet eben zusammen, um für den Kunden dort möglichst eben ein gutes System abzubilden. Das ist nicht so einfach sozusagen, so eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, weil das wurde vorher auch schon öfter versucht, dass man dort gemeinsame Sprache sozusagen dann entwickelt. Aber das ist nicht leicht, weil die Firmen sich dafür öffnen müssen. Sie müssen sehr willig sein, sozusagen ihre Geheimnisse teilweise herauszugeben oder auch so, wie sie selber eben agieren, im Markt agieren, wie sie ihre eigenen Produkte eben entwickeln. Und das hatte nie funktioniert in der Form. Und jetzt mit diesem neuen Ansatz hofft man eben, dass es jetzt Durchbruch findet. Wie gesagt, diese großen Internetkonzerne sind ja auch dahinter, die das dann auch unterstützen werden. Und so hofft man eben, dass sich mal dieses System dann durchsetzen wird und dass in vorherige Versuche ja dann eben nicht mehr funktionieren und dass man eben der neue Ansatz dann eben das ist.
Wenn Sie beschreiben, dass die Firmen ein bisschen skeptisch sind, weil sie zum Beispiel Firmengeheimnisse nicht preisgeben wollen, bestimmte Technologien lieber für sich behalten wollen, weil sie da drin prinzipiell einen Marktvorteil sehen, aber trotzdem auf Meta setzen, dann muss ja Meta für die Firmen auch handfeste Vorteile bieten, oder?
Ja, es gibt eben dieses gemeinsame Datenmodell, ja, dass man sich darauf beziehen kann. Man erhofft sich einfach dadurch, dass sich das durchsetzt, dass einfach die Masse größer wird, dass man also einfach eine höhere Durchdringung im Markt bekommt und dass man eben dann vielleicht mal seine eigenen Firmengeheimnisse oder seine eigene Vorteile, die man hätte, wenn man ein eigenes System entwickelt und dann durchsetzt, dass das eben dann etwas in den Hintergrund gerät. Man versucht eben wirklich über die schiere Menge an Systemen, die später dann im Markt sind, eben dort möglichst viele Geräte verkaufen zu können und hat dann eben, nimmt dann in Kauf, dass man eben Dinge teilt, ja, dass man sozusagen sich öffnet für den Markt, dass man auch eventuell auch dann Systeme mit anderen Konkurrenten dann teilt und eben auch die Daten an die großen Internetkonzerne dann auch weitergibt.
Wenn man das mal aus Verbrauchersicht betrachtet, bringt dem Verbraucher, der Verbraucherin das irgendetwas, wenn Produkte tatsächlich Meta-tauglich sind?
Es bringt dem Verbraucher zwei Dinge in der Hauptsache. Auf der einen Seite hat man eben nur ein System. Man muss nicht verschiedene Systeme, zum Beispiel über ein Smartphone steuern, sondern hat nachher nur noch eine App zum Beispiel, um ein gesamtes System, was aus verschiedenen Elementen besteht, dann steuern zu können. Und auf der anderen Seite ist eben eine durchgehende Sicherheit dort gegeben. Das heißt, der Meta-Standard hat eben vom Betrieb, von der Entwicklung her, bis auch zur Wartung her, wirklich die Sicherheit auch wirklich integriert. Das heißt, dort ist ein sicheres System wird aufgebaut, sodass also ein Hacking oder ein Missbrauch von Systemen von außen sehr, sehr schwer gemacht wird. Und das ist schon ein Vorteil, weil einfach die Sicherheit für Smart Home Systeme dort einen gewissen Standard erhält. Und das ist natürlich ein Vorteil für einerseits das Internet selber, also für alle, die sozusagen am Internet mitmachen, aber auch für den Verbraucher selber, der dann weiß, okay, ich habe jetzt einen Sicherheitsstandard, der über alle Geräte, die ich dann habe, übertragen wird.
Auf der anderen Seite, wenn dieser Standard dann sicherheitstechnisch gesehen doch eine Lücke hat oder ein Problem hat, dann betrifft es sehr, sehr viele Geräte.
Das stimmt, das ist richtig, das betrifft dann sehr viele Geräte. Allerdings ist auch wirklich im Standard auch schon festgelegt, dass eben eine Update-Fähigkeit dort integriert ist. Das heißt, man kann auch, wenn also Probleme existieren, wenn dort Schwachstellen entdeckt werden, dann kann man die auch relativ schnell lösen, weil ein Update ist integraler Bestandteil des gesamten Systems. Aber ansonsten haben Sie recht, es ist natürlich so, dass wenn eine Schwachstelle entsteht, dass da wirklich viele Geräte auf einmal dann betroffen sind.
Smart Home ist ja auch ein sehr preissensitives Geschäft mittlerweile geworden. Die Geräte sind mittlerweile sehr, sehr erschwinglich geworden. Müssen die Hersteller dafür, dass sie Meta-tauglich werden, etwas an die großen Internetkonzerne, die Meta erfunden haben, bezahlen?
Also es muss auf alle Fälle eine Prüfung stattfinden. Also es gibt dort eine Zertifizierung der CSA, der Connectivity Standards Alliance, die eben dieses Meta-Zertifikat vergibt. Und dafür müssen entsprechende Gebühren auch bezahlt werden. Da gibt es dann auch, also einerseits für die Prüfung dort Gebühren, aber andererseits auch für die Mitgliedschaft. Also da müssen schon auch Dinge abgegeben werden und das muss auch dann bezahlt werden.
Das könnte natürlich auch ein bisschen dafür sorgen, dass Meta-taugliche Produkte vielleicht etwas teurer sind. Sie haben gerade gesagt, dass es da ein Zertifizierungsverfahren gibt. Dient das dann auch gleichzeitig dazu, dass man Meta-taugliche Geräte zuverlässig als Konsumentin oder Konsument erkennen kann?
Ja, das ist es. Also wenn Sie dieses Zertifikat haben, dann können diese Geräte untereinander sprechen. Dann hat man als Verbraucher, als Konsument eben die Sicherheit, dass die wirklich untereinander funktionieren, weil sie getestet wurden. Und es gibt auch ein bestimmtes Logo dafür, dass man erkennen kann, ob diese Geräte Meta-tauglich sind.
Das war Alexander Matthäus vom VDE Prüfinstitut in Offenbach über den Smart Home Standard Meta.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25 8 0 12 80.
Wir in Bayern haben einen König, der heißt Ludwig. Ist schon lange tot, aber tief in unserem Herzen eingegraben. Bei den Robotern bei uns in der Fabrikhalle schaut es ganz anders aus, weil sie sind ja Roboter und keine Menschen, wie zum Beispiel die A&G&E. Ich schreite am Wochenende also wie gewohnt die Freitreppe hinunter in die Halle und sieg die Angie nicht. Angie, wo bist du? Wo steckst du? Da sieg ich ihre Hand kurz zuwinken hinten im Eck vor der Halle, da wo es zum Roboterklo neigeht. Wenn die Angie so verhuscht winkt, ist, wie unsere Zugereisten gern sagen, die Kacke am Dampfen. Bloß welche? Da zeigt die Angie verhuscht auf einen Roboter und versteckt sie gleich wieder in der Ecke. Und schau her, mit dem Roboter stimmt was nicht. Es ist ein kleiner, dicker Roboter, gerade als Staubsauger zu gebrauchen. Wir mögen den irgendwie nicht. Er hat auch keinen Namen, der Namenlose. Aber heute glüht er alle seine LEDs. Und die anderen Roboter stehen um ihn rum, verbeugen sich in tiefem Respekt. Robert, sage ich zu unserem Lieblingsroboter, ein fauler Hund, aber sehr nett. Robert, was ist denn da los? Warum verbeugst du dich vor einem Nichtsnutz? Der Roboter Robert antwortet immer, aber heute nicht. Mit alle anderen Roboter zusammen fällt er jetzt auf die Knie. Vor dem Namenlosen. Ja, frohlocken die auf einmal, ruft die Angie aus ihrer Beobachterecke. Bissel später macht sie uns zwei einen Kaffee. Und während wir ihn schlürfen und uns über Gott und die Welt unterhalten, klappert der Roboter namenlos zum Ausgang vor der Halle. Die anderen erheben sich und folgen ihm nach. Eine Prozession? Das Tor geht auf. Wie kriegen die das Tor auf? Latschen dem Deppen nach auf die Straßen aus. Angie, das müssen wir verhindern. Die Angie schüttelt ihr Haupthaar. Die kennen wir schon wieder. Ein bisschen ein König braucht jeder ab und zu.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
US-Cloud-Anbieter dürfen nicht pauschal von Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Im Juli hatte die Vergabekammer Baden-Württemberg entschieden, dass Cloud-Anbieter aus Europa, die Tochtergesellschaften US-amerikanischer Konzerne sind, nicht an öffentlichen Vergaben teilnehmen dürfen. Denn damit könne eine unzulässige Datenübermittlung in die USA einhergehen, hieß es zur Begründung. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat diese Entscheidung nun aufgehoben. Wenn die entsprechenden Unternehmen zusichern, Daten ausschließlich in Europa zu speichern und zu verarbeiten, hält das Gericht den Ausschluss für nicht gerechtfertigt. Dafür müsse es schon aufgrund konkreter Anhaltspunkte Zweifel geben.
Erste Haushalte profitieren vom Recht auf schnelles Internet.
Die Bundesnetzagentur hat für mehrere Gemeinden in Niedersachsen erstmals formal eine Unterversorgung mit Telekommunikationsdiensten festgestellt. Dort gibt es in Neubaugebieten aktuell keine Festnetzanschlüsse. Damit sei die rechtlich vorgeschriebene Mindestversorgung nicht erfüllt. Die betroffenen Haushalte sollen möglichst bald einen Anschluss mit entsprechender Bandbreite erhalten. Wenn kein Unternehmen freiwillig ein Angebot dafür macht, kann die Bundesnetzagentur eine oder mehrere Firmen dazu verpflichten.
Der Messenger-Dienst Telegram hat Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt übergeben.
Entsprechende Medienberichte hat das Bundesinnenministerium bestätigt. Demnach gab Telegram in 25 Fällen Bestandsdaten wie IP-Adressen und Telefonnummern von Nutzern an deutsche Ermittlungsbehörden weiter. Bei den Fällen soll es ausschließlich um sexuellen Kindesmissbrauch oder islamistischen Terrorismus gegangen sein. Zudem soll Telegram auf entsprechende Aufforderung der Polizei hin knapp 400 Inhalte gelöscht haben. Ende August hatte Telegram alle deutschen Nutzer angeschrieben und eine Umfrage gestartet, ob und wie der Messenger Daten an deutsche Behörden herausgeben soll.
Die Mobilfunknetzbetreiber sind bereit für Cell Broadcast.
Telekom, Vodafone und Telefonica haben allesamt erklärt, sie seien startklar für das neue Katastrophenwarnsystem. Am 8. Dezember, als bundesweitem Warntag, soll Cell Broadcast erstmals flächendeckend getestet werden. Beim Cell Broadcast können Textnachrichten zeitgleich an alle kompatiblen Geräte geschickt werden, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Der Regelbetrieb von Cell Broadcast als zusätzlichem Warnkanal soll im Frühjahr 2023 starten.
ARD und ZDF haben eine Funktion zur besseren Sprachverständlichkeit eingeführt.
Dafür wird eine neue, extra anwählbare Tonspur angeboten. Bei der Option »Klare Sprache« kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Der zugehörige KI-Algorithmus erkennt Sprache in den Sendungen und trennt sie von sonstigen Geräuschen und Musik. Alle Tonanteile, die keine Sprache sind, werden dabei in der Lautstärke abgesenkt.
Die deutschen Mobilfunkpreise liegen im internationalen Vergleich im Mittelfeld.
Das geht aus einer Untersuchung des IT-Branchenverbandes Bitkom hervor. In der Studie wurden die Kosten für 6 exemplarische Nutzungstypen mit Datentarifen zwischen 1 und 40 Gigabyte sowie mit und ohne 5G verglichen. Als Grundlage dienten Marktdaten aus Deutschland und 11 weiteren Industrieländern. In allen betrachteten Tarifprofilen fiel das jeweils günstigste Angebot aus Deutschland ins Mittelfeld der Angebote.
Sternzeit, 10. September. Das Ausspionieren eines Spionagesatelliten. Anfang August startete Russland seinen Satelliten Kosmos 2558 vom Kosmodrom Plesetsk aus ins All. Was das Objekt machen soll, wurde nicht mitgeteilt. Aber seine bemerkenswerte Bahn legt nahe, dass es einen US-Satelliten inspizieren soll. Denn der Kosmos-Satellit startete exakt zu dem Zeitpunkt, als Plesetsk in der Bahnebene des Satelliten USA 326 lag. Den hatte im Februar eine Falcon 9-Rakete auf eine gut 500 Kilometer hohe Umlaufbahn über die Polargebiete gebracht. Natürlich sprüht auch das US-Militär nicht vor Mitteilungsfreude, was seine Missionen angeht. Es wird spekuliert, dass USA 326 neue optische Systeme testet, um die Erdoberfläche noch genauer aufzunehmen. Das wiederum scheint die Konkurrenz in Russland zu interessieren. Jedenfalls ist es äußerst ungewöhnlich, dass man einen Satelliten in dieselbe Bahnebene schießt. Kosmos fliegt etwas tiefer und braucht daher für eine Runde um die Erde ein paar Minuten weniger. Alle paar Tage überholt er den höher fliegenden amerikanischen Satelliten. Dabei könnte er von unten den Spionagesatelliten ausspionieren. Solche Spielchen gibt es immer wieder. Das Militär könnte aber auch versucht sein, gegnerische Objekte nicht nur auszukundschaften, sondern lahmzulegen. Eine Zerstörung allerdings wäre für alle problematisch. Denn der Weltraummüll macht die Bahn für lange Zeit unbrauchbar. Die Trümmer unterscheiden nicht nach Freund und Feind und gefährden am Ende auch die eigenen Satelliten.
Nach den Nachrichten hören Sie wieder sorgsam gepflegte Streitkultur hier im Deutschlandfunk. Ist der ÖPNV noch zu retten? Das ist unser Thema heute. Das war Computer und Kommunikation. Einen schönen Samstag noch wünscht Manfred Kläuber.